Humcast, der Podcast des Humboldt-Gymnasiums.
So, wenn ihr jetzt gedacht habt, das war eine einmalige Sache, muss ich euch leider enttäuschen. Denn hier sind wir schon mit der zweiten Folge des Humcasts. Und wir haben uns gedacht, alle sind im Lockdown, wir nutzen die Zeit nochmal und bringen nochmal schnell eine neue Folge raus, um euch die Zeit zu Hause auf dem Sofa ja, ein bisschen schöner zu gestalten. Mein Name ist Leon Reda und mir gegenüber sitzt Zoe Hollerek.
Hallo zusammen.
Und in der letzten Folge haben wir noch darüber gesprochen, wann geht's wohl wieder in den Distanzunterricht, wie sind die Lehrer darauf vorbereitet. Und jetzt sitzen wir hier und...
Ja, Schule ist leer.
Und die Schule, genau, die Schule, wir sitzen hier gerade noch im Studio, aber der Rest der Schule ist leer. Und wir werden wieder zu Hause unterrichtet und haben Videokonferenzen und so weiter. Was sagst du dazu? Wie lief das?
Ja, ich muss sagen, es kam sehr überraschend. Letzten Freitag saßen wir im Unterricht und dann kam die Nachricht, ja, es soll ein Lockdown kommen. Und ich persönlich habe gedacht, ja, ist klar, das soll es seit Monaten geben. Und ob es jetzt durchgesetzt wird oder nicht, ich habe da dann schon gar nicht mehr so dran geglaubt. Aber nach der Schule kam ja dann die Nachricht von Herrn Lübeck, ja, ab Montag geht es nicht mehr in die Schule für, ja, 7. bis Q2. War ich natürlich dann schon so ein bisschen, ja, überrascht. Ich weiß nicht, ob man das in so einer Zeit noch sagen kann, aber dann ab Montag digital unterrichtet zu werden.
Und in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, so wie sieht das aus, wie sind die Lehrer vorbereitet? Und ich muss sagen, ja, sie sind vorbereitet gewesen. Zumindest besser als beim letzten Lockdown.
Ja, das muss ich auch sagen. Also ich bin gestern aufgestanden und dann hieß es direkt, ja, Videokonferenz und später noch eine Videokonferenz und morgen noch eine. War ich erst ein bisschen überfordert mit, weil es war so ein Kontrastprogramm zum ersten Lockdown. Aber ich muss sagen, ich finde es cool, dass sich die Lehrer da so reingekniet haben und sich jetzt auch richtig Mühe geben. Also natürlich haben sie das erst Lockdown auch, aber...
Na, nicht alle.
ich muss sagen, ich war positiv überrascht und denke auch, dass ich jetzt in der Woche noch einiges lernen werde, dank der Lehrer.
Wahrscheinlich sogar mehr als im Präsenzunterricht, weil, ja gut, Weihnachtsferien, ich sag mal so, ich kenne das von meinen Lehrern, da werden am meisten Filme geguckt.
Ja, das stimmt schon, aber jetzt haben wir noch mehr Arbeit, ne?
Herrlich. Ja, aber wir wollen euch auch eigentlich gar nicht nochmal mit digitalem Unterricht nerven, in Anführungsstrichen, weil darüber haben wir letzte Folge schon sehr ausgiebig gesprochen und ihr kennt das jetzt gerade alle selber und merkt es selber. Wir haben uns ein Thema ausgesucht, was ja irgendwo auch damit zusammenhängt, mit Lernen und mit Vorbereitungen. Wie sieht es eigentlich aus?
Ja, wir haben das Thema, inwieweit die Schule wirklich auf das spätere Leben vorbereitet. Ja, ich glaube, dazu gibt es ganz viele Meinungen von Lehrer über Schüler über Außenstehende. Wir haben ja auch einige Meinungen.
Ja, aber Moment mal, wenn du sagst, es gibt viele Meinungen, was ist denn deine Meinung dazu?
Ja, also ich muss sagen, so in der 4. Klasse ungefähr habe ich gedacht, ich gehe in die Schule. Cool. Ja, was bringt mir das?
Ich denke mir das bis heute.
Ja, also ich habe die Meinung, dass mittlerweile die Schule so eine Art Struktur für mich ist. Also es geht immer weiter aufs Abi zu und in anderthalb Jahren machen wir Abitur. Und danach geht, glaube ich, für mich so eine Struktur einfach aus dem Leben verloren. Und deshalb muss ich sagen, im Moment ist Schule wirklich so die Struktur in meinem Leben. Und deshalb kam das mit dem Lockdown für mich auch einfach ja sehr überraschend. Und
Ja, aber ich denke halt, diese Frage, die sich, glaube ich, viele Schüler in unserem Alter insbesondere stellen, was sollen wir eigentlich hier, was bringt uns das? Und da muss ich sagen, sehe ich nicht überall so, aber in vielen Fächern ist es einfach so, ich hoffe, die Lehrer hören jetzt nicht zu, aber wenn ich mir mal so denke, so eine Gedichtsanalyse oder sonst was für eine Analyse in der Oberstufe, was habe ich davon? Was will ich damit? Es kommt dann viel eher die Frage auf, ja, in einem Jahr habe ich mein Abi, wie geht es denn danach weiter? Worauf muss ich achten? Was gibt es abzuschließen? Wie sieht das mit Steuern aus und so? Ich höre das immer wieder im Freundeskreis, diese Frage stellen sich halt viele Leute.
Ja, ich glaube, es gibt da schon verschiedene Meinungen zu dem Thema. Und wir hatten auch zwei Lehrer bei uns im Studio, die Frau Berger und den Herrn Maas, die uns mal ihre Meinung dazu gesagt haben. Und ja, ich muss sagen, ihre Meinung dazu fand ich schon sehr spannend. Denn ich bin jetzt nicht so der Meinung, dass die Schule wirklich hundertprozentig aufs Leben vorbereitet. Und ja, wie wir gleich hören werden, sie auch nicht zu 100%. Aber ich muss sagen, sie haben noch mal einige Argumente erwähnt, die mich echt noch mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben.
Ja, und bei dem aufmerksamen Hörer sollte es jetzt klingeln. Lehrerinterview, das hatten wir schon mal. Genau, in der letzten Folge hatten wir auch schon ein Lehrerinterview. Und wie du schon gerade gesagt hast, es ist echt viele Punkte, die die da nochmal angesprochen haben und vielleicht nochmal eine andere Sichtweise auf das Thema gegeben haben. Und deswegen haben wir halt die Lehrer einfach gerne auch nochmal hier, um ja als Schüler auch mal in das komplexe Denken eines Lehrers reinblicken zu können.
Ja, aber natürlich haben wir auch eine Schülermeinung, ne, zum Kontrast dagegen. Wir hatten zwei Schüler bei uns im Studio, jetzt leider nicht live durch Corona-Bedingungen, aber vor einiger Zeit hatten wir zwei Schüler unserer Schule.
Theo und Pia.
Genau, bei uns im Studio, die sich außerhalb der Schule auch noch mit dem Klima auseinandersetzen und auch mit der Nachhaltigkeit. Und ja, die haben auch ihre eigene Meinung dazu, wie das bei uns an der Schule aussieht und haben jetzt außerhalb der Schule auch eine Organisation dazu.
Ein Verein.
Ein Verein?
Ein Verein, ja. Sogar ein Verein und das als Q2-Schüler. Finde ich krass.
Ja, muss ich auch sagen. Also die Geschichte hat mich echt beeindruckt. Und ja, sie werden uns auch erzählen, warum sie diesen Verein gegründet haben und ja, inwieweit das zur Schule vielleicht sogar ein bisschen ergänzend ist.
Genau. Und was ihr aus unserer letzten Folge auch schon kennt, ist unser Humboldt-Porträt. Unsere Rubrik, wo wir ja alle Menschen, die irgendwie mit unserer Schule zu tun haben, auch mal zu Wort kommen lassen wollen. Und in unserer heutigen Folge ist in unserem Humboldt-Porträt der Adi Wojacek zu Gast. Auch wieder nicht live. Das Interview haben wir letzte Woche, wenn mich nicht alles täuscht, aufgezeichnet. Und Adi war bei uns auf der Schule Schüler. Ist auch noch nicht so lang her. Und er hat das Abi tatsächlich ganz knapp nicht geschafft und hat dann auch erstmal Schule hingeschmissen. Und jetzt denkt man sich, gut, was kommt da jetzt noch? Und Adi hat es wirklich zu was Großem gebracht. Also Adi ist Filmregisseur und Produzent, ist damit auch echt erfolgreich, kann damit absolut seinen Lebensunterhalt finanzieren. Und seine Kurzfilmprojekte werden international teilweise ausgezeichnet. Und er hat auch jetzt schon einen Oscar für ein Kurzfilmprojekt.
Ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, oder?
Ja, machen wir.
Hi, ich bin Adi Wojacek und ich bin heute beim Humboldt-Porträt dabei.
Wer bist du überhaupt und was machst du aktuell so?
Ich bin Filmregisseur, Produzent und Autor und auch Dozent an der Media Design Hochschule und bin... Primär mache ich natürlich Kunst in Form von Film und demnächst hoffentlich auch Fernsehen und alles, was mit Video zu tun hat.
Wir haben dich jetzt ausgesucht, weil du halt auch früher an dieser Schule hier warst und hier auch versucht hast, dein Abi zu machen.
Ui.
Und, wie hast du deine Schulzeit erlebt? Also wie war das so für dich so im Allgemeinen?
Also ich bin bis in die 13 gekommen. Hatte aber bis dahin schon sehr viele Defizite, schlechte Noten und am Ende des Tages selbst so meine Lieblingsfächer wie Kunst haben da nichts mehr genutzt. Da hatte ich dann auch nur noch schlechte Noten eigentlich und bin, wie gesagt, bis in die 13 gekommen und dann haben die Noten einfach nicht gereicht und bin zurückversetzt worden in die 12.
Ja.
Also quasi raus aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis im Grunde genommen und hatte dann auch einen, den Pädagogik-Leistungskurs hatte ich an der Vogelsang. Schule und am Ende waren es nur noch 2-3 Monate und ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten aus psychischem Druck und Noten und allem, was dazu kam, dass ich dann die Schule abgebrochen habe, als gerade meine Mutter auf Hochzeitsreise war. Das war dann sehr schön, als sie dann wieder nach Hause gekommen ist. Achso, Mama, ich habe die Schule abgebrochen. kleine Anekdote am Rande. Auf jeden Fall hatte ich dann im Grunde genommen gar nichts. Also ich hatte keinen vernünftigen Schulabschluss, ich hatte keine Perspektive, ich hatte eigentlich nur ja, schlechte Erfahrungen, die ich da rausgeholt habe. Jedoch hatte ich halt eine Passion und diese Passion war halt Film und ich wollte unbedingt was mit Film machen und ich hatte halt wirklich keine Ahnung, wie man das macht, was man da macht, wirklich keinen Plan. Ich wusste, ich werde Filmregisseur, aber ich wusste nicht wie. Und habe dann gedacht, okay, gut, du musst dein Abitur nachholen. Und ich habe dann mein Trauma nach der 12., 13. Klasse 2 Jahre überwunden und dann habe ich mein Abitur nachgeholt an einer normalen Tagesschule in Düsseldorf. Und dann habe ich durch einen Zufall von der Ruhrakademie in Schwerte gehört, die halt Filmregie dir beibringt. Und da habe ich dann das Filmregiestudium begonnen. Und ja, jetzt sitze ich hier.
Nochmal auf das Thema Abi zurückzukommen. Mhm. Lag das dann eher an der Schule, die dich dann nicht weiter unterstützt hat, um da vielleicht dann doch noch die letzten 3 Monate durchzuhalten? Mhm. Oder waren es dann einfach die Lehrer, die dann ja von Strich durch die Rechnung gemacht haben, weil sie gesagt haben, okay, bei dem bringt das sowieso nichts mehr, bei dem ist die Hoffnung verloren?
Mhm. Also ich tue mich schwer zu sagen, die Schule ist an einem schuld. Ja, sie trug dazu bei. Es ist, denke ich mal, mehrere Faktoren führten am Ende des Tages dazu. Also bei mir war es so die familiäre und persönliche Situation, die Schule, die Lehrer, Mobbing gehörte dazu und ich hatte dann am Ende des Tages einfach überall keine guten Karten. Mhm. Und ja.
Jetzt bist du ja am Ende Filmregisseur geworden oder bist es jetzt ja aktuell. Hat dich die Schule in irgendeiner Weise darauf vorbereitet? Also du hast ja gesagt, Kunst hat dir Spaß gemacht, beziehungsweise du machst immer noch Kunst, halt jetzt nur mit dem im filmerischen Hinsicht. Wurdest du irgendwie gefördert oder bist du auf diese Idee gekommen, dass du Filme machen möchtest?
Also es ist natürlich jetzt rein subjektiv und mich bezogen. Auf mich hat sie natürlich nicht vorbereitet, weil ich einfach nicht in das System gepasst habe. Ich habe mich immer für andere Dinge irgendwie interessiert und dazu gehörten Videospiele. Hört sich jetzt vielleicht etwas komisch an, aber ich habe halt früher... Dadurch, dass ich halt hier so eine, ich sag mal, schlechtere Zeit hatte, bin ich geflohen in die Videospielewelt und habe dann da Videospiele gespielt, die großartige Geschichten und Charaktere und Figuren etabliert haben. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das muss man verfilmen. Die Schule hat da einen halt nicht vorbereitet, klar. Aber kann sie auch schlecht, glaube ich, für Leute, die eher so, ich sag mal, Entrepreneurs sind. Dafür ist das nicht gut, weil die Schule bringt ja einen bei, okay, tu dies, tu das, mach das, du wirst zu einem Fabrikarbeiter im Grunde genommen erzogen, wo halt Fehler machen bestraft wird. Oh. Und im realen Leben ist es natürlich nicht so. Im realen Leben musst du Fehler machen und aus seinen Fehlern lernen.
Ja, das war der erste Teil unseres Humboldt-Porträts, geführt von Yannick Buchbender. Und ja, ich muss sagen, ich fand seine Antworten sehr spannend. Er hat nochmal einige Aspekte aufgeworfen, die mir so gar nicht so bewusst waren. Und ich muss sagen, er ist sehr kritisch mit dem Schulsystem umgegangen. Leon, was meinst du?
Ja, er ist kritisch mit umgegangen. Aber gerade bei ihm zeigt sich ja auch einfach, dass für ihn das Schulsystem nicht das Richtige war. Er hat erzählt von seiner Passion Film und dass die Schule darauf einfach nicht eingeht. Und dass die Schule... Ja, die ist so ein bisschen allgemein, aber für ihn speziell halt nicht zielführend. Und es wird noch mehr Menschen wie Adi geben auf dieser Welt, wo das Schulsystem halt einfach gar keine Chance hat, die zu fördern. Weil ich meine, ich würde mir auch ziemlich wünschen, dass es sowas wie Film oder so, oder ein Fach, das sich um Filme, das Film selber und diese Kunst dahinter, ja, dass ich damit beschäftigt, würde ich mir auch sehr wünschen an der Schule. Und ich denke, das ist sowas, was auch in diesem Zeitalter durchaus angebracht wäre.
Ja, ich meine, da bist du ja auch voll drin. Ich meine, du hast eine eigene Filmfirma. Und das ist ja schon mal nicht nichts. Das Schulsystem ist ja seit Jahren das Gleiche. Klar, es muss eine Struktur geben. Und ich finde auch gut, dass es diese Struktur gibt. Aber ich meine... Ja, die Welt entwickelt sich einfach weiter durch Digitalisierung und alles Mögliche. Da hängt ja ganz viel mit dran. Und dafür ist das Schulsystem meiner Meinung nach einfach nicht gewappnet. Es kommt so viel Neues dazu und das Schulsystem bleibt das Gleiche.
Und was Adi auch angesprochen hat, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, dieses Fehlermachen wird bestraft und man wird zum Fabrikarbeiter ausgebildet, sage ich mal. Das stimmt ja absolut. Also ich meine, es geht ja aktuell nur noch um Leistung, Leistung, Leistung. Wir bereiten uns auf Klausuren vor, Klausuren werden bewertet und wir bereiten uns wieder auf Klausuren vor. Das ist hier wie am Fließband. Und wenn man einen Fehler macht, kriegt man eine schlechte Note. Und wenn man eine schlechte Note hat, kriegt man irgendwann ein schlechtes Abi und dann kriegt man einen schlechten Job. Also das ist schon ein ganz großes Problem. Ja, und das, was ich halt gerade auch schon gesagt habe, so mit den Fehlern, dass man davon lernt und so, das sehen unsere Lehrer ja anscheinend auch trotzdem noch so, auch wenn wir so krass bewertet werden.
Ja, wir haben sie ja im Interview gehört, beziehungsweise hören sie jetzt gleich noch. Wir haben sie leider nicht live hier. Aber die haben da ja auch eine ganz eigene Meinung drüber. Aber ich muss sagen, mit den Lehrern wachsen wir ja diese ganze Schulzeit lang auf. Und deren Meinung zu hören, muss ich sagen, fand ich auch mal sehr spannend. Wir haben heute die Leonie Berger und den Julian Maas bei uns im Studio und wollten die beiden mal fragen, inwieweit die Schule wirklich auf das spätere Leben vorbereitet. Und ja, dazu haben wir einige Fragen vorbereitet. Ja, die erste Frage fange ich gleich mal an. Was halten Sie von den Fächern, die in der Schule unterrichtet werden? Also bilden Sie eine geeignete Einheit, die den Schülern das Wichtigste für ihr späteres Leben vermittelt?
Schule ist dafür da, um ein Bildungsniveau zu erreichen, damit Schülerinnen und Schüler im Erwachsenenalter dazu in der Lage sind, ihr Leben selbstständig und verantwortungsvoll zu leben. Und ich denke schon, dass jedes Fach da seinen Beitrag zu leistet, jeweils in einem anderen Kontext eingebettet, mit Sicherheit. Aber grundsätzlich geht es darum, Schüler vorzubereiten und auch ihnen zu zeigen, welche Gebiete die große Welt hat und ihre Interessen und Begabungen dahingehend zu fördern. Und deswegen gibt es diese Vielfalt an Fächern und ich finde, jedes Fach hat da seine Berechtigung.
Denken Sie, dass das Wissen, das man in der Schule erhält, für viele bzw. alle Jobs erforderlich ist? Also Sie haben ja eben schon angesprochen, dass ja ein paar Fächer für verschiedene Bereiche wichtig sind. Aber denken Sie denn, dass das zusammen vielleicht auch das Grundwissen bildet, das man für seinen Job später und für das spätere Leben braucht?
Ja, ich glaube, grundsätzlich ist die zentrale Frage immer die Erwartung, die ich habe. Also wenn ich jetzt erwarte, dass ich in der Schule das lerne, was ich brauche, um Fußballprofi zu werden oder um Professor der Anglistik zu werden, dann werden meine Erwartungen mit Sicherheit in Schule enttäuscht, weil es gibt ja auch noch ein Leben nach der Schule. Ich glaube, was Schule leistet, ist die Möglichkeit, einem einzuräumen, zu erkennen, worin seine Begabungen liegen, um sie dann weiter auszuschärfen. In vielerlei Hinsicht können wir das auch schon relativ weit in Schule fördern und auch einfordern. Aber natürlich können wir hier nur relativ basal die Kompetenzen fördern, die dann nachher für den Job, der ja tatsächlich ein sehr spezielles Anforderungsprofil an jemanden sendet oder setzt, dann auch hier einfordern oder abbilden.
Frau Berger, Sie waren ja hier auch als Schülerin an der Schule. Was meinen Sie denn, also Sie haben sicher auch schon durch Ihren Vater einiges mitbekommen, aber was meinen Sie denn, wie sich das Schulsystem so entwickelt hat? Also ist es in eine andere Richtung gegangen, wo die Entwicklung ja dann für die Schüler besser ist, um halt mehr Wissen zu schaffen und auch besser auf das Leben vorzubereiten? Oder wie sehen Sie das?
Ich muss sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich nicht im G8-Jahrgang unterwegs war oder in den Jahrgängen. Ich habe die Schulzeit als solches genossen, denn man hatte viel Zeit, sich eben auch auf die einzelnen Themen zu fokussieren, die man möchte. Nicht umsonst habe ich jetzt als Fächer genau meine Leistungskurse, die ich damals hatte. Und ich finde, dass durch diesen G8, dieses Konzept des G8-Abiturs, die Zeit der Jugendlichen sehr bestimmt wurde. Und das finde ich für die Jugendlichen selber schöner, weil dieses eine Jahr, was genommen wird, finde ich einen großen Schritt der Entwicklung bedeutet. Und deswegen bin ich jetzt sehr erleichtert und finde das für unsere Schüler sehr positiv, dass wir zurückgehen zu G9, einfach den Schülerinnen und Schülern ein bisschen mehr Zeit geben, sich zu entwickeln, zu lernen und auch wieder ein bisschen mehr vielleicht neben der Schule machen zu können, als ja, so viel Zeit in der Schule verbringen zu müssen, wie es im Moment ist, weil die fachliche Dichte sehr hoch ist. Und das in diesen kurzen 8 Jahren dann zu vermitteln, ist sehr anspruchsvoll für die Schülerinnen und Schüler. Das habe ich durchaus wahrgenommen.
Ich meine, in der heutigen Zeit hat man schon ein Stück weit das Gefühl, dass alles perfekt sein muss. Und sobald jemand irgendwas Falsches sagt, dann wird ihm das von der ganzen Welt gespiegelt, was er denn da Falsches gesagt hat und so. Und ich finde einfach, dass gerade in Schule müssen wir wieder dahin kommen, dass das Fehler einfach, das ist ja das Leben, das besteht ja nur aus Fehlern. Ja? Also auch in der Wissenschaft, es werden so viele Dinge erstmal falsch gesehen, dann umgedeutet, dann neu gedeutet und in der Wissenschaft wird das immer als Fortschritt gesehen. Aber man hat in der Schule manchmal das Gefühl, auch als Schüler, das weiß ich, merke ich ja auch jeden Tag,
dass man um Gottes Willen nichts Falsches sagen kann, aber geht raus und macht Fehler. Ja? Also nur durch Fehler könnt ihr euch weiterentwickeln. Wie langweilig wäre es denn, wenn alles immer geradeaus geht und niemand nach links oder rechts abgebogen werden kann?
Wenn Sie die Möglichkeit dazu hätten, würden Sie dann was Bestimmtes an diesem Schulsystem ändern wollen, sodass die Umgebung, diese Lernumgebung einfach mehr zur Geltung kommt und die Schüler auch das Gefühl haben, Fehler machen zu dürfen und dann besser auf das spätere Leben vorbereitet werden.
Die Lerngruppengröße. Also ich fände es für die Schülerinnen und Schüler, glaube ich, angenehmer, wenn die Lerngruppengrößen kleiner wären, als sie es derzeit sind. Man kennt das so ein bisschen aus Skandinavien eigentlich, dass so bis zu 15 Schülerinnen und Schüler maximal eine Lerngruppe bilden. Und das empfinde ich als sehr, sehr angenehm, weil man jedem Schüler ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken kann, als wenn doppelt so viele Schüler eigentlich in einer Klasse sind. Und das in Summe mit kleineren Gruppen zu arbeiten, fände ich dann sehr schön, wenn sich das so ein bisschen vernetzen würde, noch mehr unter den Fächern, so ein bisschen projektartiger an manchen Stellen, weil ich stelle mir so einen Tag bei einem Fünftklässler vor, dann hat er erst Deutsch und dann beispielsweise Biologie und dann Sport und das sind Fächer, die auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun haben und ich fände das schön für den Lernerfolg der Kinder, dass man das einfach so ein bisschen verknüpfen könnte, vernetzen könnte, weil das einfach für den Lernerfolg auch deutlich besser ist.
Sind Sie denn der Meinung, dass gewisse Aspekte in Schule vielleicht auch ein bisschen praktischer gemacht werden müssen? Also ich meine, man hört ja immer wieder, dass gerade Gymnasiasten im Vergleich zu Realschülern oder so deutlich theoretischer denken. Was sagen Sie dazu oder wie sehen Sie das?
Ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, also das kann man grundsätzlich sagen, ja, weil letztendlich der Anknüpfungspunkt an das Praktische bei uns ein Stück weit verloren geht. Aber man darf halt auch nicht vergessen, dass wir relativ zügig auch schon die Schülerinnen und Schüler so mit der Perspektive Universität versehen, ausbilden. Na, ich war mit einer Schülergruppe draußen im Park und da hatten die so einen Tag gewonnen, wo sie so verschiedene Aktivitäten durchlaufen mussten. Eine Aufgabe war mit so riesigen Duplo-Steinen oder ich weiß nicht, mit so riesigen Bausteinen aus dem Schwimmbad kennt man die vielleicht, die sind so 30 mal 20 mal 20 Zentimeter groß, sollten die mit so einem riesigen Haufen von denen den höchstmöglichen Turm bauen. Und ich war mit einer gymnasialen Gruppe da und die haben natürlich überlegt, wie bauen sie das, dass das statisch so funktioniert und so. Das war richtig witzig, die haben so eine Pyramide gebaut und so, kam aber nur maximal 12, 13 Stufen hoch und dann kam ein Realschüler vorbei oder auf jeden Fall eine andere Schulform und haben gefragt, wie sind denn die Regeln hier? Und die Aufgabe war halt einfach nur, den höchsten Turm zu bauen. Und dann haben die gesagt, egal wie. Und wir so, ja, egal wie, Hauptsache ein höherer Turm. Und dann haben die den halt einfach an eine Wand angelehnt und dann nach oben aufgestapelt. Und das war ziemlich beeindruckend, auch was das bei den gymnasialen Schülern erzeugt hat, dass sie auf diese sehr simple Logik einfach nicht kamen und so ein Stück weit verkopft tatsächlich gedacht haben.
Und Leon, bist du überzeugt?
Jein. Also es sind viele Argumente dabei, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, in gewisser Weise. Und ich sehe ja auch dieses, ja, den Aspekt, dass Schule ja vor allem erstmal diesen Grundstein legen soll und natürlich nicht die Möglichkeiten hat, auf jeden einzugehen. Also zum Beispiel das, was Frau Berger sagte, dass kleinere Lerngruppen viel effektiver wären oder auch sowas wie G8, G9, dass man, wenn man länger Zeit hat, natürlich ja viel mehr Möglichkeiten hat, Schüler individuell zu betreuen.
Ja, und dass man zum Beispiel auch durch G9 vielleicht mehr auf diese Fehler eingehen kann. Ja, ja. Also, wie wir eben schon gesagt haben, ne?
Die Fehler sind jetzt hier schon ganz schön großer Punkt bei uns im Podcast, ne?
Ja, das stimmt, aber es gehört einfach zur Schulzeit dazu. Also, ja. Aus Fehlern lernt man. Das ist ja der Spruch, den ja einen das Leben lang begleitet. Und ich meine, wenn wir G8 sind, haben wir einfach nicht diese Zeit, die Fehler zu machen.
Ja, ich muss halt ganz ehrlich sagen, so ein paar Sachen, also ich möchte jetzt hier niemandem zu nahe treten, Herr Maas, aber so ein paar Sachen in der Chemie zum Beispiel, das brauche ich nicht. Natürlich, so ein ganz Grundlagen, ja, das ist schön und gut. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, welche Elemente exakt an welcher Stelle im Periodensystem stehen. Brauche ich einfach nicht, wüsste ich jetzt nicht wozu. Es ist halt einfach dieses... Also ich finde diese Aussage halt so ein bisschen schwierig, dass das so wie es jetzt ist, definitiv Grundlagen gibt, weil es ist in vielem einfach mehr als nur Grundlagen, auch in Mathe oder so. Das braucht man nicht mehr.
Irgendwann. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn jetzt so ein Fach wie Chemie, wenn du das schon angesprochen hast, Wenn man jetzt wirklich Chemiker werden möchte, dann ist das natürlich genau die Grundlage, die du brauchst. Aber in dem Fall kann ich natürlich Adi auch total verstehen, der sagt, ich möchte Filme schneiden, das ist meine Passion. Und da werde ich in der Schule einfach nicht so drauf vorbereitet.
Ja, das stimmt schon.
Ja, unsere Schüler Pia und Theo aus der Q2 haben ja auch ihre Meinung dazu, wie die Schule aufs Leben vorbereitet und ja außerhalb der Schule ja auch den Verein Community Klima, der sich mit dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit beschäftigt. Und
ja, und da stellt sich ja bei mir direkt wieder die Frage, das ist jetzt ein sehr wichtiges Thema, ein großes Thema, was uns alle angeht. Da stellt sich mir halt direkt die Frage, warum machen sie das? Ist es wirklich so, macht unsere Schule viel zu wenig? Und das wäre ja genau wieder das auch Richtung Schulsystem. Macht unsere Schule viel zu wenig für so wichtige Themen?
Das wie ist sogar, Nachhaltigkeit.
Ja, wie Nachhaltigkeit zum Beispiel, was ja wirklich wichtig ist und gerade unsere Generation auch noch ein paar Jährchen begleiten wird.
Ja.
Ist es wirklich notwendig, dass Schüler einen Verein gründen? Also das ist ja nicht normal, dass die mit gerade mal 17, 18 Jahren einen großen Verein gründen, der jetzt deutschlandweit aktiv ist und auch sogar schon über EU-Fördermittel geredet wird.
Ja, da stellt man sich natürlich schon die Frage, ob unsere Schule da einfach zu wenig macht. Also ich meine, wir haben ja viele AGs, wie zum Beispiel die Klima-AG. Eigentlich macht unsere Schule ja schon was in der Richtung. Deshalb, ja, bin ich sehr gespannt, mal Pias und Theos Meinung dazu zu hören. Dann erzählt doch einfach mal, was ist Community Klima und wie kamt ihr zu dieser Idee?
Ja, Community Klima ist einfach ein Netzwerk für Nachhaltigkeit an Schulen. Das bedeutet, dass wir Schulen aus ganz Deutschland vernetzen, die an dem Thema arbeiten. Und wir veranstalten eine jährliche Klimakonferenz, auf der Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland zusammenkommen und da weitergebildet werden.
Ja, ein Grund dafür, das zu machen, das war, weil wir eben, also oder die Idee kam daher, dass einer, also aus unserem Vorstand auch auf einem Seminar war und sich mit anderen Jugendlichen ausgetauscht hat und dabei eben festgestellt wurde, dass die Voraussetzungen an den verschiedenen Schulen zu Nachhaltigkeit auf sehr unterschiedlichen Leveln sind. Also manche hatten schon sehr viel zu Nachhaltigkeit und andere irgendwie noch gar nichts und ja, wir versuchen halt jetzt mit Community Klima irgendwie eine Basis zu schaffen, dass alle möglichst nachhaltig werden.
Ihr habt euch ja als einen Verein eintragen lassen. Wie hat sich euer Verein denn so entwickelt?
Wir hoffen, dass wir dieses Jahr noch quasi fertig sind. Wir haben jetzt auch schon die ersten Mitglieder, die dazukamen. Also wir hatten 7 Gründungsmitglieder wie jeder Verein und inzwischen sind auch die ersten dazugekommen. Das heißt, wir fangen jetzt auch an zu wachsen und jetzt können sich auch Schulen eintragen für uns als bei uns als Mitgliederschulen. Und da sind jetzt auch die ersten Schulen dabei und es freut uns auf jeden Fall.
Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Hat die Schule euch denn, also hier das Humboldt-Gymnasium, euch dabei unterstützt, also bei der Gründung und Verbreitung des Vereins? Oder meint ihr, dass man hier als Schüler der Schule eher die Dinge selbst in die Hand nehmen muss?
Also wir wurden hier auf jeden Fall sehr unterstützt, vor allen Dingen auch von Herrn Lübeck, der ja uns quasi eigentlich von Anfang an motiviert hat, die Idee weiter zu verfolgen. Und wir durften hier in der Schule ja auch innerhalb der Projekttage unsere erste Konferenz abhalten. Und da durften ja dann auch die anderen SchülerInnen aus den anderen Bundesländern bei uns quasi ja einfach mitmachen. Und uns wurde Zeit gegeben. Und eigentlich ist es immer so, wenn wir hier irgendwie Unterstützung brauchen, dann bekommen wir die auch. Also das funktioniert wirklich gut.
War es ein Grund für die Gründung des Vereins, weil sich die Schule zu wenig mit dem Klimawandel auseinandergesetzt hat, beziehungsweise mit der Beachtung der Nachhaltigkeit? Also ist das ein Faktor?
Ich glaube, es war eher andersrum als in unserem Fall jetzt zumindest. Allgemein kann man das vielleicht sagen. Ich glaube, es ist ein Problem, dass es viel auf Freiwilligkeit beruht, dass die Schulen nicht gezwungen sind, etwas zu tun in dem Bereich, sondern dass es darauf ankommt, was für Lehrer man in der Schule hat und was die am Ende umsetzen, ob die Lust haben, eine AG zu leiten, zum Beispiel, wie es bei uns ist. Aber bei uns war es ja so, dass wir immer schon sehr viel gemacht haben mit der Klima-AG, mit der Mali-AG. Wir sind ja jetzt auch zertifiziert im Rahmen der Schule der Zukunft. Und ich glaube, das war halt eher so, dass wir dann quasi gemerkt haben, wir machen ganz viel und wir haben diese anderen Leute getroffen, die an ihrer Schule fast nichts machen. Und dann wollten wir quasi die anderen Schulen ermöglichen, genauso viel zu machen wie wir.
Ihr habt ja am KiKA 4 Our Planet Award teilgenommen. Wollt ihr mal davon erzählen? Also was ist überhaupt der KiKA Award und wie kam es dazu, dass ihr daran teilgenommen habt?
Ja, also der KiKA Award, der wurde dieses Jahr zum ersten Mal verliehen. Und das war anlässlich des Tag der internationalen Kinderrechte. Also wir haben irgendwie mitbekommen, dass es halt diesen Award gibt und dass man sich da bewerben kann. Und ja, zunächst waren wir uns noch unsicher, ob wir uns da überhaupt bewerben sollten, weil also irgendwie war da ja noch nicht so viel mit unserem Verein und ob wir da überhaupt eine Chance haben. Und es hat auf jeden Fall ganz gut geklappt. Ja, dann sind wir nämlich doch unter die Top 3 gekommen. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Vor allen Dingen auch die anderen Projekte zu sehen und zu sehen, was Jugendliche wirklich alles auf die Beine stellen können und dann selbst zu checken, oh, ich bin ja auch dabei. Also unser Projekt scheint doch ganz gut zu sein. War auf jeden Fall eine gute Bestätigung.
Ihr seid ja in vielen AGs tätig, wie wir schon gehört haben. Wie seht ihr denn das Schulsystem? Also meint ihr, das bereitet aufs Leben vor?
Also ich persönlich finde das Schulsystem insgesamt noch nicht optimal und ich finde, dass jetzt die AGs, in denen ich mich jetzt engagiere, dass die eher in den Unterricht integriert sein sollten. Also dass ich dafür jetzt nicht noch meine Freizeit quasi opfere in dem Sinne, sondern dass Themen wie Nachhaltigkeit oder auch Zusammenhalt, dass das eben in den Unterricht integriert sein müsste und es dann eben auch so ein Verein, wie wir ihn jetzt gegründet haben, gar nicht mehr nötig sein würde, weil eben in allen Schulen schon im Unterricht und im Schulleben Nachhaltigkeit verankert wäre.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich glaube zwar schon, dass das Schulsystem gewisse Grundlagen schafft, weil es halt so gewisse Grundqualifikationen vermittelt auf allen Gebieten. Aber ich glaube halt auch, dass einige Themen, die ein bisschen praxisnäher vielleicht sind, wie es auch in anderen Ländern es gibt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja nur ein Beispiel, dass sowas schon noch verstärkt in den Fokus gerückt werden könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass außerschulische Angebote immer noch notwendig sein müssen. Einfach für die Leute, die da noch mehr Interesse haben als andere, weil man kann ja nicht alle quasi zwingen, das Gleiche zu tun. Also klar, gewisse Grundlagen müssen verstärkt noch geschaffen werden, auch im Unterricht. Aber ansonsten glaube ich trotzdem, dass man immer bei außerschulischen Angeboten auch in gewisser Weise bleiben muss, weil man nicht alles für alle verpflichtend anbieten kann.
Ja, wie wir gerade gehört haben, der Verein Community Klima war ja auch für den KiKA For Our Planet Award nominiert. Und ich meine, die haben es bis auf den zweiten Platz geschafft. Und ich finde das schon echt eine richtig gute Leistung.
Ist auf jeden Fall eine tolle Bestätigung für so einen Schülerverein, ja.
Ja, muss ich echt sagen.
Ja, und es ist ja wirklich so, was die beiden jetzt auch nochmal angesprochen haben, dass, dass die Schule doch schon
sie ein bisschen dazu angeregt hat, ne?
Angeregt hat und auch vor allem in gewisser Weise unterstützt hat. Und was ja wirklich jetzt hier nochmal klar geworden ist, sie haben es nicht gemacht, weil unsere Schule zu wenig macht, sondern weil sie der Meinung sind, dass unsere Schule schon extrem viel macht. Und
aber sie es halt auch anderen Schulen mit auf den Weg geben möchte.
Aber dass
es
viel wichtiger ist, das Wissen, was wir schon gesammelt haben, sei es durch die Klima-AG oder unser BNE-Projekt, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass man das halt einfach weitergibt. Und das ist ja wieder nochmal ein ganz neuer Aspekt. Und das zeigt nochmal, dass unsere Schule wohl doch schon relativ viel macht, auch außerschulisch und auch viel vorbereitet in gewisser Weise. Genau, und die Leute, die jetzt gut aufgepasst haben, denen wird aufgefallen sein, dass wir ja noch ein bisschen vom Adi-Interview, von unserem Humboldt-Porträt haben. Und in dem zweiten Teil merkt man jetzt nochmal so ein bisschen, dass nicht nur Pia und Theo meinen, dass es da doch einige positive Aspekte gibt, sondern Adi wird uns jetzt auch vorstellen, welche positiven Erinnerungen er noch so an die Schule hat und wie die Schule ihn geprägt hat.
Ja, dann hören wir doch da einfach mal rein.
Gibt es so Sachen, die du am Schulsystem verändern würdest? Also du hast gesagt, okay, Allgemeinbildung ist wichtig, sollte man soweit beibehalten, vielleicht so ein bisschen individualisieren. Also gibt es so Sachen, die du auf jeden Fall sagen würdest, das geht gar nicht mehr für diese Zeit, das muss man besser machen?
Ich würde vielleicht mal überlegen, macht es Sinn, Versetzungen von Noten abhängig zu machen?
Okay, interessant.
Also sprich, Weil ich meine, jeder fühlt sich erstmal richtig schlecht, wenn er eine 5 oder sogar eine 6 kriegt. Das ist ja wirklich Katastrophe, ne? Was sage ich den Eltern? Wie komme ich bei den Schülern an und so weiter? Das ist ja alles erstmal negativ. Aber was ist, wenn man das so umpolen würde, dass man sagt, okay, gut, der hat jetzt eine 5, aber das sagt aus, dass er Mathe da nichts weitermachen sollte oder nichts mit Mathe oder Physik irgendwie in Zukunft machen sollte. Dass er einfach nur sagt, okay, das ist nicht seins. Aber das heißt jetzt nicht, dass er deswegen sitzen bleibt oder dass seine Schulkarriere dadurch beendet wird in irgendeiner Form. Kann ja sein, dass er dafür dann in Kunst und Deutsch und Englisch richtig gut ist. Dann weiß man, okay, in den Fächern wird er sich halt eher auskennen.
Wärst du auch Filmregisseur geworden, hättest du dein Abi geschafft? Oder also war dieser Traum so verankert in deinem Gehirn, sage ich jetzt mal, dass du gesagt hast, es ist egal, mit oder ohne Abi, ich wäre es geworden? Oder hat das dann wirklich durch diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, depressive Phase, hat es dann gesagt, okay, jetzt werde ich Filmregisseur?
Ich würde ganz klar sagen, ja, ich wäre trotzdem das irgendwie geworden, weil die Passion, die war ja schon während der Schulzeit da. Ich denke, es wären einfach andere Mittel und Wege irgendwie zustande gekommen, weil ich habe ja gesagt, ich habe trotzdem mein Abitur dann nachgeholt, hatte ja, dann genau. Auch überall recht gute Noten und es war dann wirklich für mich, dass ich sagen konnte, hey, ich habe mein Abi geschafft. Ich bin doch nicht so doof, so nach dem Motto. Und habe das dann ja danach irgendwie angefangen. Ich denke mal, es wäre was anderes entstanden. Also, ich sag mal, andere Referenzen vielleicht, aber und trotzdem würde ich nichts anders machen.
Hast du noch aktuell noch irgendwelche Verbindungen zum Humboldt? Wie läuft das so nach der Schule weiter? Wie macht man das?
Aus meiner Schulzeit ist noch die Frau Drammer da, bei der ich Englisch-Leistungskurs früher hatte. Hat auch immer sehr viel Spaß gemacht und habe da auch einen guten Draht zu. Wir schreiben uns auch immer auf Facebook und sind eigentlich auch immer so up to date, was so gerade auf dem Humboldt läuft oder halt bei mir läuft.
Das heißt, so ein bisschen das Schulleben hier, was sich so entwickelt, das verfolgst du noch so ein bisschen?
Ja, ich verfolge das natürlich. Natürlich interessiert es mich irgendwo auch so. Ich meine, ich habe einen Großteil meines Lebens hier irgendwie verbracht und auch die Pubertät. Ja. Ist alles ein bisschen schwierig, ne? Mir ist dann halt irgendwann auch aufgefallen, natürlich hat man früher ein schlechtes Gefühl gehabt, so wenn man am Humboldt so vorbeigeht, so, oh, das war ja keine schöne Zeit und so weiter. Aber mir ist dann irgendwann aufgefallen, bei dem ehemaligen Treffen, dass die Schule, in der ich früher gewesen bin, die existiert gar nicht mehr. Die ist so gesehen tot. Gibt es nicht mehr. Also sprich, das einzige Überbleibsel, was hier noch da ist, ist tatsächlich die Frau Drammer, für die ich für eine sehr, also pädagogisch wertvolle Lehrerin einfach halte. Und der Rest ist einfach nicht mehr da. Und die da sind, bei denen habe ich das Gefühl, die kümmern sich um die Schüler, die wollen was erreichen, die wollen was bewegen. Und da habe ich einfach gemerkt, krass, das Humboldt hat sich neu erfunden irgendwo und ist nicht mehr das, wo ich mal gewesen bin. Und das gibt mir dann auch wieder ein gutes Gefühl.
Also finde ich total cool. Also ich würde mir das auch wünschen, dass ich zu den Lehrern noch Kontakt habe in ein paar Jährchen.
Ja, und vor allem nach so einer Geschichte, ne? Also ich kann mir denken, dass er nach der Schulzeit dann erstmal nicht so gute Gedanken an die Schule hatte, aber dass sich das dann doch so entwickelt hat und er der Schule ein bisschen persönlich gegenübersteht.
Ja, und er hat ja auch nochmal ganz explizit gesagt, dass sich jetzt seiner Meinung nach zwischen seiner Zeit und unserer Zeit jetzt schon eine ganze Menge getan hat. Und das macht ja letztendlich Mut auf die Zukunft, weil vielleicht ist es einfach so, dass die Menschen da oben ja auch sehen, dass so ein paar Dinge angepasst werden müssen und dass sich unser Schulsystem einfach noch ein bisschen weiterentwickelt, weil ich denke, da ist auf jeden Fall noch ja, Luft nach oben. Ja, Zoe, um die Folge jetzt mal so ein bisschen abzuschließen hier, wenn ich mich auf die Uhr gucke, sind wir schon bald wieder am Ende. Was ist denn deine Meinung? Bereitet Schule jetzt aufs kommende Leben vor oder eher nicht?
Naja, ich muss sagen, so vollständig bereitet die Schule meiner Meinung nach nicht aufs Leben vor. Also wir haben ja jetzt einiges gehört, auch von den Lehrern, die da mit ja auch so ein Stück weit kritisch umgegangen sind. Das Schulsystem ist durchaus ausbaufähig, wie wir gehört haben. Und das unterstütze ich auch vollkommen, denn wir haben uns einfach weiterentwickelt. Wir leben in einer anderen Welt als früher und da muss auch sowas wie ein Schulsystem angepasst werden.
Ja, und ich denke, man kann es nicht pauschal sagen. Es gibt jetzt nicht die richtige Antwort. Es ist, für viele wird es gut genug vorbereiten, für andere gar nicht. Und so ein Adi zum Beispiel, der kommt auch ohne Schule oder ohne ein Abi kam er gut klar.
Ja, das ist dann nochmal so ein bisschen individueller. Aber ja, wir haben ja jetzt einige Meinungen gehört und ich meine, jeder kann sich seine eigene Meinung dazu bilden, ne?
Ja, genau. Und ich würde sagen, dann sind wir auch wirklich langsam schon am Ende angelangt und wir möchten auch jetzt nochmal ganz doll dem Adi Wojacek danken, der sich extra die Zeit genommen hat und gekommen ist. Dann natürlich auch Herrn Maas und Frau Berger, die sich die Zeit genommen haben.
Und natürlich auch Pia und Theo aus der Q2.
Den auch, genau.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer zweiten Folge. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, eine besinnliche Zeit und wir hören uns im neuen Jahr wieder.
Ja, und wie immer findet ihr weitere Informationen und auch mal so ein paar Gesichter zu den Stimmen auf unserem Instagram-Account @hgs_humcast. Oder auch auf der Website www.humcast.de.
Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Auch wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, könnt ihr die gerne an feedback@humcast.de schreiben. Wir freuen uns sehr über eure Meinung.